Mittlerweile kann Mensch den Eindruck gewinnen, dass es doch deutsche Tradition ist, rechte Netzwerke, Anschläge und Morde von Neonazis nicht aufklären zu wollen. Es hängen keine Fotos von den 500 derzeit mit einem Haftbefehl gesuchten Neonazis beim Bäcker oder an den Bahnhöfen, so wie es damals beispielsweise bei den AnhängerInnen der RAF war. Beim Terror von rechts passiert augenscheinlich wenig. Doch wie kommen wir auf diese These? Blicken wir doch beispielhaft in der Geschichte der Bundesrepublik zurück. 1970 wurden 7 BewohnerInnen eines Altersheimes der israelitischen Kultusgemeinde München durch einen unaufgeklärten Brandanschlag getötet. 1980 tötete ein mutmaßliches Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann den jüdischen Verleger Shlomo Levin und dessen Lebensgefährtin Frieda Pöschke in Erlangen. Im selben Jahr zündete ein Nazi eine Rohrbombe auf dem Oktoberfest. 1992 tötete ein Neonazi die jüdische Garderobenfrau Blanka Smigrod in Frankfurt am Main auf offener Straße mit einer Maschinenpistole. Im Jahr 2000 ermordete ein Neonazi 3 Polizisten. Als der NSU 9 Menschen mit einem Migrationshintergrund und eine deutsche Polizistin tötete und nur durch die Selbstenttarnung die Morde vorerst gestoppt wurden, wurde von den zuständigen Ermittlungsbeamtinnen fast ausschließlich im familiären Umfeld der Opfer nach den TäterInnen gesucht. Dies ist eine kleine Aufzählung von den ca. 200 registrierten Morden von Nazis seit 1945. Aktuelle Fälle sind selbstverständlich nicht außer Acht zu lassen. Die vom Oberlandesgericht in München bestärkte These, dass der NSU nur aus den 3 bekannten MitgliederInnen bestand, führt nun dazu, dass keine Energie in eine Ermittlung in ein mögliches UnterstützerInnen-Netzwerk kanalisiert wird. Die Familien der Opfer und einige Gruppen und Bündnisse klagen bis heute an, dass kein Schlussstrich unter dem NSU-Komplex gezogen werden sollte. Sie fordern lückenlose Aufklärung. Neben den offenen Fragen der Angehörigen morden Neonazis einfach weiter. Das Urteil, was letztes Jahr im NSU-Komplex gesprochen wurde, könnte als Freifahrtschein für Nazis und deren UnterstützerInnen zu verstehen sein. Denn eine wirkliche Konsequenz aus ihren Handeln und Taten wurden eben nicht gezogen. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde vor seinem Wohnhaus mit einem Pistolenschuss aus nächster Nähe in den Kopf getötet. Als dringend tatverdächtig wurde am 15. Juni 2019 der Neonazi Stefan Ernst festgenommen. Am 25. Juni legte er sein Geständnis ab, was er aber am 2. Juli widerrufen hat. Aus Sicherheitskreisen erfuhr der Tagesspiegel, dass eben dieser Regierungspräsident Lübcke auf der berühmten Zehntausender-Liste des NSU stand. Die Personen und Objekte auf dieser Liste sollte dem NSU zum Opfer fallen. Doch warum wird Lübcke ermordet, wenn angeblich der NSU nicht mehr existieren soll? Waren es Nachahmer? War Stefan Ernst ein einfacher Kamerad, der Lübcke aufgrund einer Rede im Jahr 2015 erschoss? Oder existiert hinter dem Kerntrio von Mundlos, Böhnhardt und Schäpe ein Netzwerk, welches die Arbeit weiter verrichtet? Bisher wurden laut übereinstimmenden Medienberichten viele V-Männer zu Stefan Ernst befragt. Doch was haben wir ebenfalls aus dem NSU-Komplex gelernt? Dem Verfassungsschutz ist nicht zu trauen. Die Juristin Antonia von der Behrens spricht sogar davon, dass der Verfassungsschutz die Gefahr des rechten Terrors bewusst herunterspielt. Nachzulesen ist dies in einem lesenswerten Interview von Julia Hoffmann in der Jungle World. Armin Schuster von der CDU, der jahrelang Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses war, kommentierte den Mord an Lübcke so, Zitat, es wäre der erste rechtsextremistische Mord seit dem Kriegsende, das wäre der erste Politikermord seit RAF-Zeiten. Zitat Ende. Diese Aussage fasst das gesamte Problem der deutschen Politik zusammen. Nur der Mord an einen Politiker wird als politischer Mord gewertet. Schuster, der sich trotz verdutzter ARD-Moderatoren nicht verbesserte, merkte seine eigene Falschaussage gar nicht. Der Staat und die Medien werden bei Aktionen und Taten von sogenannten LinksextremistInnen aber wiederum sehr, sehr hellhörig. Es ist für uns letztendlich unmöglich zu erklären, nach dem Anschlag in Halle, dem Mord an den Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den vielen Angriffen auf Geflüchtete, dass beispielsweise ein gewaltfreier und antifaschistischer Protest rund um die Vorlesung von Bernd Lucke, zur Erinnerung, Bernd Lucke hat die AfD gegründet, dieser wollte in der Universität Hamburg eine Vorlesung abhalten, aber ein antifaschistischer Protest konnte dies verhindern. Dieser antifaschistische Protest wird nun als ein Angriff auf die Demokratie und Meinungsfreiheit gewertet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beispielsweise äußerte sich mit folgenden Worten, Zitat, was wir gewiss nicht brauchen, lassen Sie mich das aus gegebenem Anlass klar sagen, das sind aggressive Gesprächsverweigerung, Einschüchterung und Angriffe. Zitat Ende. Schlussfolgernd ist es offensichtlich so, dass Neonazis morden dürfen, während eine Blockade einer Vorlesung als Kriegserklärung gegen die Demokratie erklärt wird.